wurde schon ein bisschen darauf hingearbeitet. Heute befassen wir uns mit der Berufung eines Propheten. Und dieser Prophet, über den es heute geht, der hat den Auftrag, ganz viel Gericht zu verkündigen. Ich weiß nicht, wie es dir bei diesem Gedanken geht. Gericht, das ist eigentlich das Letzte, was man verkündigen will, oder? Das ist doch eigentlich das, das möchte man nicht hinaus posaunen. Keine schöne Aussicht. Und unser Prophet von heute, der war auch nicht begeistert. Der wollte das nicht. Ich habe da gleich an Jona gedacht, der ist es nicht. Aber der war ja auch ganz vehement gegen seine Berufung vorgegangen, flüchtet vor Gott. Und Gott hat ihn am Ende dann doch dorthin gebracht. Er sollte den Assyrern in Ninive verkündigen, dass das alles untergeht. Und die taten Buße und haben sich zu Gott hingewendet. Aber er wollte das nicht, der Jona. Und ja, Gericht zu verkündigen, das bringt doch eigentlich mehr Probleme. Da muss man einem Volk sagen, was sie eigentlich gar nicht hören wollen. Dinge, die Gott missfallen. Da sündigt das Volk, wendet sich ab von Gott, rennt falschen Göttern hinterher oder eben sucht Hilfe bei einem anderen Volk, damit sie gerettet werden vor einer bösen, großen Macht, die sie bedroht, anstatt eben auf Gott zu hoffen. Ja, und das ist die Ausgangssituation. Und Gott handelt. Er setzt einen Propheten ein und lässt durch ihn Gericht und Strafe verkündigen. Und Gott setzt eben einen Menschen ein in einen schweren Dienst. Gericht zu verkündigen ist nicht leicht. Und wie ich drüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, das ist irgendwie mal wieder so typisch unser Gott im Alten Testament. Wenn es nicht so läuft, wie er das will, dann setzt er da einen Propheten ein, der sehr vehement und konsequent berichtet von dem, was Gott missfällt, und droht Konsequenzen an, die es ja dann sogar auch gibt. Und irgendwie ist das komisch. Das klingt irgendwie so nach einem Gott, der überhaupt nicht so in mein Gottesbild hineinpasst. Und da habe ich dann am Dienstag in der Gebetsstunde so ganz neuen Gedanken bekommen oder mich mit ganz neuen Gedanken erinnert worden. Da hatten wir nämlich auf die Losung geschaut, da war der Text aus Jesaja 31,6: Kehrt um zum Herrn, von welchem ihr so sehr abgewichen seid. Das ist ja auch ein Aufruf, sich zu verändern. Und dann Offenbarung, gebt Acht, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Dort wird eben auch berichtet davon, dass das Volk auf einem ganz falschen Weg ist. Da haben wir festgestellt, dass die Menschen ein ganz falsches Ziel verfolgen, den richtigen Weg verlassen haben. Und der Wunsch, wenn wir diesen Text lesen und auch hören, ist aber, dass die Menschen sich wieder dem Herrn zuwenden. Und ich habe dann gemerkt, ja, Gericht ist eigentlich nicht unbedingt, dass Gott kommt und sagt, ich will mal draufhauen, sondern Ziel der Gerichtsankündigung durch Gott war eben nicht die Strafe, sondern dass sein Volk umkehrt. Es war die Sehnsucht Gottes, dass sein Volk wieder den richtigen Weg einschlagen wird, sich wieder zu ihm hinwendet. Und bei Jona haben wir es erlebt, da hat ein ganzes Volk Buße getan. Und ja, es hat zwar dem Jona am Ende fast nicht gepasst, weil das, wir kennen die Geschichte, oder viele von uns kennen die Geschichte, aber da hat das funktioniert. Und warum soll das dann beim eigenen Volk, was Gott sich ja ausgesucht hat, Israel, nicht auch so funktionieren? Und weil Jeremia die Größe dieses Auftrages schon erahnt, fällt ihm auch gleich ein Argument ein, weshalb er für diesen Auftrag nicht geeignet ist. Ich aber sprach, ach Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. In diesem Text wird deutlich, dass dieser Mann, der als Prophet eingesetzt werden sollte, wo es schon geplant war vor Beginn der Geburt und vor der Planung eigentlich schon, Dieser Mann sagt, er ist zu jung. Zu jung in den Augen des angehenden Boten. Und in diesem Verhalten erkennen wir etwas auch von seiner Art, von seinem Charakter. Er ist sehr sensibel und wird am Ende auch als der weinende Prophet bezeichnet, weil er unter der Taubheit seines eigenen Volkes und aufgrund der Schwere seines Auftrages wirklich leidet. Und wenn wir auf das Leben von ihm schauen, dann hatte er es auch nicht leicht. Für seine Botschaft, dass Jerusalem fallen und Juda in Gefangenschaft geraten wird, schlug ihm von den Führern und dem Volk viel Hass und Feindseligkeit entgegen. Er wurde als Landesverräter ins Gefängnis geworfen und kam beinahe in einer Zisterne um. Ihm traten viele falsche Propheten entgegen, die dem abtrünnigen Juda Frieden und Sicherheit weissagten und das Volk so in die Irre führten. Und klar, wenn da jemand kommt, der Gericht ankündigt oder einer, der sagt, hör, Friede und alles schön, dann folgt man doch lieber dem, der mir das Schöne sagt. Und Jeremia musste erleben, dass der gottlose König Jojoiakim die von ihm aufgezeichneten Worte zerriss, zerschnitt und verbrannte. So deutlich wurde die Missachtung von seinem Auftrag. Das wusste er zwar alles in diesem Moment noch nicht, aber Angst, Respekt und Sorge vor diesem Auftrag hatte er dennoch. Und so nahm er die erste Ausrede, die ihm in den Sinn kam, das Alter. Und in dem Lied eben haben wir gesungen, Herr, warum ich? Und da frage ich mich, was für Ausreden haben wir denn in unserem Leben, in unserem Alltag, warum wir den Menschen diese frohe Botschaft vorenthalten? Ist es die Zeit, die mangelnde? Oder ist es vielleicht auch das Alter? Haben wir eine Menschenangst? Dass es ja manchmal oft so ist, wenn ein Auftrag immer schwerer wird. An was beginnt man als erstes zu zweifeln, wenn es schwierig wird? Meistens am Auftrag. Ist es wirklich das, was Gott für mich vorgesehen hat? Ist es wirklich das, wo Gott mir einen Auftrag gegeben hat? Und aus diesem Grund spricht Gott hier ganz deutlich zu Jeremia. Und ich kann das irgendwo nachvollziehen. In meiner Dienstzeit, in meinen bisherigen Situationen hatten wir Situationen, die waren echt nicht leicht. In der Bergstraße, auch in Bellenhausen. Und ich war immer mal wieder an einem Punkt, wo ich gesagt habe, eigentlich will ich nicht mehr, eigentlich kann ich nicht mehr. Aber dadurch, dass ich mich durch Gott in den Dienst gerufen fühle, weiß ich, dass Gott noch nicht mir das Okay gegeben hat, einen anderen Dienst anzugehen oder eben raus aus dieser Berufung zu gehen. Ich hatte bisher diese Freiheit noch nicht. Und ich denke, wenn Gott möchte, dass irgendwann mal diese Berufung auch ein Ende findet als Vollzeiter, dann wird er mir das auch deutlich sagen, aber bisher eben nicht. Und dadurch, dass ich mir meiner Berufung so sicher war, war ich eben auch standhaft und konnte auch die schwierigen Situationen durchhalten. Und dennoch frage ich mich, warum hören in meinem Dienst, also in dem Dienst, meine Kollegen so viele eben auch auf? Liegt das eben an dem fehlenden Ruf von ihnen oder die Resignation im Dienst, die Schwierigkeiten? Was ist der Grund, warum so viele Hirten ins Gras beißen? So war der Titel von einem Kollegen, der einen Aufsatz darüber geschrieben hat, warum die Hirten ins Gras beißen. Das klingt lustig, aber ist eigentlich ganz schön ernst. Aber um diesem Zweifel zu entgehen, da ruft der Herr den Jeremia eben ganz deutlich. Was mich an der Berufung von Jeremia begeistert, ist aber auch die Tatsache, dass Jeremia nicht erst in all den Problemen von Gott gerufen wird, sondern dass Gott hier einen Plan verfolgt, der schon lange vor der Geburt von Jeremia deutlich wurde. Zuerst spricht Gott, ich erkannte dich im Mutterleib. Vor dem Mutterleib kannte ich dich schon. Und dieses Erkennen, was wir hier beschreiben, das ist eben noch viel mehr wie, ich erkenne jemanden. Die Woche habe ich die Ingrid an der Nettokasse gesehen und erkannt. Das ist aber nicht das, was eben hier gemeint ist von Gott, ich erkannte ihn. Denn das Alte Testament beschreibt dieses Wort als was ganz Inniges. Etwas, was die engste Beziehung zwischen Mann und Frau sogar ausdrückt, wo es heißt, und Adam erkannte seine Frau. Und dieses Erkennen Gottes, noch bevor Jeremia überhaupt im Mutterleib angelegt war, drückt für mich eine Beziehung aus, die Gott zu diesem Mann hat. Es drückt eine Liebe aus zu diesem Mann, eine Zuneigung Gottes. Und wenn Gott sagt, ich erkannte Jeremia, dann ist das auch ein Ausdruck der Liebe Gottes zu diesem Mann. Und es wird deutlich, Gott hat einen Plan mit diesem Mann. Und diesen Menschen liebt Gott noch bevor er im Mutterleib war. Und im Mutterleib sagt Gott dann, dass Gott schon den Jeremia aussonderte. Dies beschreibt, dass er schon für den Dienst ausgesucht hat, dass er ihn für den Dienst geweiht hat und geheiligt hat, um ihn dann letztlich als einen Propheten über sein Volk zu bestellen. Letztlich ist schon im Mutterleib hier deutlich diese Einsetzung für diesen Dienst. Und es wird deutlich, Jeremia ist nicht ein Opfer der ganzen Umstände, in denen sich Israel befindet, sondern berufen aufgrund der Liebe Gottes zu den Menschen. Und diese Liebe, die gilt letztlich nicht nur seinem Volk, sondern Gott setzt ihn zum Propheten über die Völker ein. Da merken wir plötzlich, der Auftrag ist schon ganz schön eine Menschenangst. Angst, dass die anderen vielleicht mehr wissen als ich, dass die mich unter den Tisch diskutieren in Gesprächen und ich selber, ach, ich bin doch eh kein guter Redner. Oder vielleicht hast du Angst vor Ablehnung oder Abneigung, fehlende Gaben und Fähigkeiten. Oder wer bin ich schon? Nimm du doch lieber jemanden anderen. Haben wir vielleicht mangelndes Gottvertrauen? Oder vielleicht sagen wir, ach, ich habe darüber momentan keinen Frieden. Oder ist jetzt nicht dran? Oder vielleicht auch die Sache, dass man sagt, wenn ich erkenne, dass es Gottes Willen ist, dann werde ich losgehen und losziehen. Ich weiß nicht, ob du dich in diesen Argumenten irgendwo wiederfindest. Ich auch, ich finde mich da drin wieder. Ich sage jetzt nicht wo, aber ich merke auch, dass mich das ein oder andere manchmal ganz schön irritiert. Und wie reagiert Gott jetzt auf das Argument von Jeremia? Gott gibt hier diesmal diesem Ausweichen überhaupt gar keinen Raum. Bei Mose, darüber habe ich auch schon mal gepredigt, war das anders. Da war das ja ein Hin und Her und Ausrede und wieder ging Gott darauf ein und so weiter. Aber hier nicht. Bei Jeremia nimmt er zwar seine Bedenken ernst, er erwähnt sie ja auch, aber er macht auch deutlich, dass es bei ihm andere Maßstäbe gibt. Andere Maßstäbe, die er an einen Mann Gottes setzt. Für Gott sind diese Argumente zweitrangig. Denn wenn er beruft, dann wird er auch entsprechend helfen. Und Jeremia sagt ganz deutlich, sagt er ihm, dass er ihm die Worte in den Mund legen wird. Demzufolge kann sich ja eigentlich Jeremia zurücklehnen, denn die Worte, die er dann sprechen wird, sind göttliche Worte. In einem Kommentar habe ich gelesen, die Autorität des Prophetenamts liegt nicht in der Person Jeremias, sondern in der Sendung, in Gottes Wort und in der göttlichen Gegenwart. Ja, und so ist eigentlich die Verantwortung letztlich bei Gott. Die Auftrag des Propheten ist zu hören und weiterzuerzählen. Und wie ist das bei uns heute? Wenn wir den Menschen Gottes Wort bringen, dann handeln wir doch letztlich auch nicht aus uns heraus, sondern sind deshalb unterwegs, weil Gott uns in seinen Dienst gestellt hat. Wir haben alle diesen Auftrag bekommen, Zeuge zu sein von dem, was er uns getan hat. Und wenn er uns eben in einen besonderen Dienst ruft, dann wird er auch die Gaben und Fähigkeiten dazu schenken. Unsere Aufgabe ist es, wenn er ruft und er ruft, ist das Gehen. Und wenn uns die Menschen aufgrund unseres Glaubens oder aufgrund dessen, was wir sagen, ablehnen, dann ist das doch eher dramatisch, aber nicht, weil ich vielleicht in einem komischen Licht dastehe, sondern es ist dramatisch, weil die Menschen dann diese rettende Botschaft von Gott missachten, aus uns anfeinden, ihn letztlich auslachen. Dann ist es letztlich zweitrangig, wie wir uns dabei fühlen. Eigentlich ist es nicht die größte Tragödie, die es überhaupt gibt, dass Menschen ihn dann ablehnen. Klar, das ist auch das Schwierigste. Auch das ist das, wo ich auch merke, wenn die Menschen das ablehnen, dann fühlt man sich auch selber abgelehnt. Aber wie gesagt, der Auftrag von Gott ist kein leichter. Der Auftrag, den er uns gegeben hat, der ist manchmal sogar ganz schön schwer. Aber so wie Gott Jeremia geholfen hat, so wird er auch uns helfen, wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen, selbst dann, wenn er schwer ist. Und wie schon gesagt, dass es leicht wird, das hat er uns nicht verheißen. Und wie war das bei Jesus, habe ich überlegt, mit Ausreden und seinem eigenen Willen. Ich habe an die Situation gedacht im Garten Gethsemane. Da hat Jesus auch gebetet, dass er doch lieber diesen Kelch an ihm vorüberziehen lässt, Gott. Eigentlich wollte er diesen schweren Weg nicht gehen. Aber am Ende hat er etwas ganz Entscheidendes gesagt. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und deshalb ist Jesus diesen schweren Leidensweg gegangen, dass die Menschen gerettet werden und errettet werden können. Aber Gott hat nicht einfach gesagt, so, jetzt ist es halt, das ist mein Wille und jetzt musst du in den sauren Apfel beißen. Nein, in dem Moment, wo er dieses gebetet hat, heißt es in der Bibel, dass nach diesem Gebet Engel kamen und ihn stärkten. Also, er hat ihn nicht allein gelassen. Ich will auch uns gar nicht vergleichen mit dem Auftrag, den Jesus hier erlebt hat, diesen ganzen Leidensweg und unsere Bedrängung, das möchte ich nicht vergleichen. Aber so wie Jesus Hilfe bekommen hat von Gott, so wie Jeremia Hilfe bekommen hat durch Gott, so bekommen auch wir Hilfe durch Gott, wenn wir diesen Auftrag annehmen und ihn leben. Und übrigens habe ich relativ am Ende noch einen Vergleich gelesen, dass eben das Leiden von Jeremia bei manchen Auslegern auch ein Vorbild ist für das Leiden von Jesus. Und dann der dritte Gedanke, Gott ergibt auch die nötige Hilfe. Verse 8 bis 10. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Drei Verse, wo hier etwas deutlich wird von Gottes Gegenwart, von der Hilfe für Jeremia in seinem Dienst. Wir lesen von mehreren Verheißungen und Zusagen Gottes. Die erste Verheißung war der Zuspruch der Gegenwart. Gott versichert ihm zuerst einmal, dass er diesen Auftrag nicht alleine machen muss. Denn in allem, was er tun wird, wird Gott an seiner Seite sein. Er sagt ihm, fürchte dich nicht. Ich bin mit dir und ich werde dich beschützen. Warum sagt er das? Weil Gott weiß, dass er das nötig haben wird. Weil er Gott weiß, sein Auftrag wird nicht leicht. Und er sagt ihm, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich weiß nicht, ob euch das bekannt vorkommt. Wenn wir den Blick in das Neue Testament werfen, mit welchen Worten endet denn der Missionsbefehl bei Matthäus? Siehe, ich bin bei euch bis ans Ende aller Tage. Ja, Jesus ergibt uns einen Auftrag und er macht genau das Gleiche, was Gott hier auch macht. Er vergewissert uns die Gegenwart seines Vaters, er vergewissert uns seine Gegenwart und die wir haben durch Gottes Geist. Wir sind nicht alleine unterwegs. Er geht voran, er läuft hinter uns, er läuft vor uns, er ist über uns. Manchmal trägt er uns, wenn es uns nicht gut geht. Und zu guter Letzt ist er auch noch in uns. Gott ist in uns und führt unseren Mund, wenn wir Gespräche sind. Ich habe das schon erlebt, dass wir Situationen hatten, wo wir gesprochen hatten mit Menschen und hinterher dachte ich, was habe ich da eigentlich alles gesagt? Wo ich hinterher gedacht habe, irgendwie waren es nicht meine Worte. Und das ist einfach so, weil wir wissen, Gott ist der, der uns führt und leitet. Und das kommt zum Zweiten dann, der Punkt, Zuspruch seiner Hilfe. Gott macht durch eine Handlung nochmals deutlich, dass Jeremia Gottes Worte sprechen wird. Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Ich finde das total tröstend. Alles, was Jeremia tun muss, ist auf das zu hören, was Gott ihm sagt. Und das dann natürlich auch zu verkündigen. Unsere Aufgabe ist es auch, zu hören auf das, was er sagt, dran zu bleiben an ihm. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben und dann kommt es, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Das wünsche ich uns allen, dass wir an ihm dranbleiben und aus der Beziehung heraus handeln werden. Dass wir dann Schritte wagen und dass wir Gott höchstpersönlich in uns tragen, weil er durch seinen Geist in uns ist. Und er legt eben auch Gottes Worte in unseren Mund. Und der dritte Zuspruch war der Zuspruch des Sieges. Ja, Jeremia wird Gericht verkündigen. Er wird es sogar selber miterleben, weil er genau in dieser Zeit gelebt hat. Aber so wie diese Verheißung des Gerichts Gottes eintreten werden, so darf sich Jeremia auch sicher sein, dass seine Aussagen, die er spricht über den Messias, auch eintreten werden. Ja, Jeremia hat erlebt, wie das Gericht gekommen ist. Und er hat aber noch nicht erlebt, dass der Messias wiederkommt. Aber so wie das eine eintritt, kann er sich doch sicher sein, dass das andere auch eintreten wird. Und er hat zum Beispiel gesagt in Jeremia 23, Vers 5, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Ja, Jeremia erlebt das Ausreißen. Er erlebt das Einreißen, die Zerstörung. Er erlebt das Verderben, was auch über das Volk kommt. Aber in dem, was er sagt, kündigt er auch schon die Errettung an. William MacDonald schreibt in seinem Kommentar, er war vom menschlichen her, also Jeremia, er war vom menschlichen her zögernd, aber von Gott mit Kraft ausgerüstet und empfing den Auftrag über ganze Völker Zerstörung und Wiederherstellung vorauszusagen. Und diese Errettung war und ist letztlich in Jesus. Circa 600 Jahre vor Christus wurde das schon durch Gott angekündigt. Es ist kein Zufall, sondern es ist die Rettungstat unseres Gottes, die bis heute Gültigkeit hat. Und das wollen wir doch den Menschen mitteilen, das wollen wir ihnen mit auf den Weg geben. Und ich möchte uns Mut machen, Gottes Auftrag zu leben, da wo wir sind, da wo wir leben, da wo wir arbeiten, da wo wir zu Hause sind. Und dann erleben wir, dass Gott sein Reich bauen wird, dass Menschen fragend werden, dass Menschen nachfragen und dass Menschen gerettet werden. Ich möchte uns dazu Mut machen und möchte auch dafür jetzt beten.